Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Epoch Times im Fokus. Mein Name ist Erik Rusch. Heute schauen wir uns den letzten Teil der Artikelserie von Klaus Miller über den CO2-Schwindel an. Dabei geht es um den CO2-Emissionshandel. Denn im Zusammenhang mit Machtausbau und Einflussnahme spielt dieser eine wichtige Rolle. Um diesen CO2-Ablasshandel, wie Miller ihn bezeichnete, wirksam zu organisieren, mussten Instrumente geschaffen werden wie die Chicago Climate Exchange, ein Emissionshandelsunternehmen, das als Handelssystem unter dem Vorwand eingerichtet wurde, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Immer mehr namhafte Unternehmen sind darin vertreten, von Rolls-Royce über Bayer, Ford bis hin zu namhaften Universitäten. Maurice Strong, einer der Väter des CO2-Schwindels, war auch im Vorstand der Chicago Climate Exchange, das ein Privatunternehmen ist. Im Teil 5 dieser Artikelserie berichteten wir ausführlich über Maurice Strong. Viele der als Umweltverschmutzer bekannten Unternehmen haben sich bereits auf den CO2-Emissionshandel eingelassen. Auch in den Vereinigten Staaten kann man diese Entwicklung beobachten. Dort werden die CO2-Kredite an das Chicago Climate Exchange verkauft. Kredite entstehen aus der Differenz zwischen zugestandener Menge an CO2-Ausstoß und erreichter niedrigerer CO2-Ausstoßquote. Einige Experten haben berechnet, dass zu einem Preis von $14 pro Tonne CO2 die im Rahmen des Kyoto-Protokoll ermöglichten Emissionsrechte einem Wert von $2,345 Milliarden entsprechen. Das CO2-Emissionshandelssystem kann laut Miller als größte Geldbeschaffungsmaschine, eingerichtet durch internationale Verträge, in der Geschichte der Menschheit bezeichnet werden. Und das ist erst der Anfang. Man kann jederzeit mehr CO2-Kredite schaffen. All das muss vom Steuerzahler und Konsumenten aufgebracht werden, von niemandem sonst. Man muss sich an dieser Stelle klar machen, es geht keinem der führenden Beteiligten um wirkliche Reduzierung von CO2. Es geht zwar nicht ausschließlich, aber hauptsächlich um den Handel mit CO2-Emissionsrechten, die für alle Beteiligten eine Lizenz zum Gelddrucken auf Jahrzehnte darstellen. Dabei stellt diese lukrative Geldquelle alles Bisherige in den Schatten. Neben Maurice Strong spielt auch der ehemalige amerikanische Vizepräsident und Nobelpreisträger Al Gore beim CO2-Schwindel eine wichtige Rolle. Er schlug die Werbetrommel für die CO2-Reduzierung wie kein anderer. Gore-Kritiker untersuchten den Stromverbrauch im Hause Gore und kamen dahinter, dass der CO2-Mahner 20 mal so viel Strom wie ein durchschnittlicher US-Bürger verbraucht. Alles kein Problem, sagte Gore im Kongress, denn er kaufe dafür CO2-Emissionsrechte. Und zwar schlauerweise von sich selbst, nämlich von der Generation Investment Management LLP, einer sogenannten unabhängigen privaten, durch die Eigner gemanagten Gesellschaft, die 2004 in London und Washington DC gegründet wurde. Wie es nach eigenen Angaben heißt. Gore steht dieser Gesellschaft als Vorsitzender vor und ist Gründungsmitglied. Diese Gesellschaft ist ein Hedgefonds, der den Handel mit CO2-Emissionsrechten betreibt. Der Trick funktioniert so. Ich verbrauche so viel Energie, wie ich will und kaufe von mir selbst die CO2-Emissionsrechte, die im Prinzip CO2-Ablässe darstellen. Wenn das Martin Luther noch erleben dürfte. Kurz zusammengefasst heißt es, dass die Wohlhabenden nicht ans Energiesparen denken müssen, da sie sich freikaufen. Sparen müssen die Ärmeren, denn sie können die CO2-Ablässe nicht bezahlen. An dieser Stelle werfen wir anhand eines Beispiels einmal einen Blick nach Australien, woran deutlich wird, wie der moderne Emissionshandel mit CO2 funktioniert. Ein Farmer beschloss, eine große Anzahl von Bäumen zu ersetzen, die vor 100 Jahren gefällt wurden. Er tat es, um der Erosion vorzubeugen, den Salzgehalt des Bodens zu reduzieren und um den Schafen Schatten zu spenden. Ein CO2-Emissionshändler kam vorbei und erklärte ihm, dass seine neu gepflanzten Bäume aus Sicht der CO2-Bilanz 40 australische Dollar pro Hektar wert seien und gab ihm ein Zertifikat für seine positive CO2-Bilanz. Der Händler kassierte dabei 40% an Vermittlungsprovision. Er verkaufte dann das CO2-Zertifikat wieder mit Provision an ein Kohlekraftwerk weiter. Dieses stößt dann zwar kein CO2-Molekül weniger aus, aber dafür wird das Bruttosozialprodukt durch den Verkauf und Kauf des Emissionszertifikates erhöht. Der dann natürlich erhöhte Strompreis wird an den Endverbraucher weitergegeben. Denn das Energieunternehmen will ja die zusätzlichen Kosten für die gekauften CO2-Zertifikate wieder reinholen. So ist der Kreislauf perfekt. Fast nur Gewinner. Nur ein Verlierer, der aber ist das schwächste Glied in der Kette, nämlich der Endverbraucher. Auf diese Weise entstanden in Australien und anderswo schon riesige Monokulturen mit artfremden Pflanzen, die das biologische Gleichgewicht durcheinanderbrachten. Und mehr ökologischen Schaden verursachten, als sie Nutzen brachten. Natürlich verursacht die Pflanzung und Pflege oder Düngung der Bäume ebenfalls CO2, denn der Farmer pflanzt ja nicht mit Hilfe eines Esels die Bäume, sondern mit schwerem Gerät. Insofern ist der CO2-Haushalt alles andere als ausgeglichen. Alles andere sind laut Müller Milchmädchenrechnungen. Aber die theoretische CO2-Bilanz ist gerettet. Die Industrie ist mit diesem Mechanismus durchaus zufrieden, denn er ermöglicht ihr Planungssicherheit und Schutz vor unbekannten Umweltschutzforderungen, da alles auf den Sündenbock, dem harmlosen CO2, geschoben wird. Andere, wirklich gefährlichere Stoffe werden nicht mehr beachtet. Und so sind alle zufrieden. Die Medien haben ein Horrorszenario, die Politiker einen Feind, gegen den sie sich beweisen können, und die Industrie ein Jahrhundertgeschäft. Beispielsweise werden laut Müller bald alle als CO2-Schleudern erkannten Altautos ersetzt werden müssen, da ihr Betrieb durch neue Ökosteuern zu teuer oder sogar verboten wird, was ja tatsächlich mit Dieselverbotszone in deutschen Städten auch schon eintraf. Ein fantastisches Zwangskonjunkturprogramm. Allerdings müssen laut Müller die Steuerzahler und Verbraucher die Zeche für einen der größten Wissenschaftsschwindel aller Zeiten bezahlen. Und die wird teurer, als sich das jetzt irgendjemand überhaupt vorstellen kann. Von dem gesamten Epoch Times im Fokus-Team vielen Dank fürs Zuschauen. Ihnen hat unser Beitrag gefallen? Dann abonnieren Sie doch unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke. So verpassen Sie keines unserer zukünftigen Videos. Was ist Ihre Meinung zum CO2-Ablasshandel, wie Müller ihn bezeichnet, und dem CO2-Schwindel allgemein? Hinterlassen Sie uns dazu gerne einen Kommentar weiter unten im Kommentarbereich. Bis zum nächsten Mal.